Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Bei Volvo haben sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Menschenskinders, was das alles kostet.
Grün und saftig, der Golf & Style Podcast.
Herzlich willkommen und ein schönes und großes und birdie-reiches Hallo. Hier ist Grün und Saftig, euer Lieblings-Golf-Podcast. Wir sind natürlich verbandelt, verschwägert, verbrüdert, verschwestert mit Golf & Style, der Zeitschrift, die bei euch im Golfclub immer wieder ausliegt. Gerade unser aktuelles Magazin ist draußen mit Rory McIlroy vorne auf dem Cover drauf, mit einer geilen Sonnenbrille, wo auch Lift draufsteht, wo auch PGA draufsteht. Also es ist ganz interessante Artikel zu diesem Thema in dem Heft. Das nächste Magazin ist aber schon im Werden, da sind wir kräftig dran am Arbeiten. Aber nichtsdestotrotz verfolgen wir natürlich auch die aktuelle Golfszene und werden heute darüber sprechen. Und vor allen Dingen werden wir heute mal über ein Thema sprechen, was sicherlich viele von euch interessieren wird. Als junger Golfprofi, wer kann das eigentlich alles bezahlen tun? Das ist ja wirklich unglaublich, was für Kosten da auf einen Spieler, auf eine Spielerin so zulaufen und wie sich das auch aufsummiert während einer Saison und wie denn da eigentlich die Perspektiven sind. Also auf dem Weg zum Millionär, da ist der Weg aber doch von einigen Minustemperaturen auf dem Konto geprägt. Darüber werden wir heute auch sprechen, ganz ausführlich. Wir, das sind heute, ganz herzlich willkommen. Anna Diedrichs ist mit dabei. Liebe Anna, hallo.
Hallihallo aus Düsseldorf.
Und natürlich aus Stuttgart in letzter Zeit immer zugeschaltet. Julius Allzeit.
Ich grüße euch, hallo.
Mein Name ist Henak Baumgarten und später werden wir noch mit Kimberley Sommer sprechen. Die wird uns einige Einblicke eingeben können, wie das denn so aussieht auf der LET und wenn man da eigentlich überhaupt erstmal hin möchte. Aber vorher sollen wir noch mal ganz, müssen wir noch ein bisschen über Japan sprechen. Ein guter alter Freund von mir hat mal über Japan gesagt, das Land der Sushi. Der Rolfin hatte seinen Job verloren, deswegen, obwohl wir jetzt gar nicht kündigungsgefährdet sind, werden wir das natürlich vermeiden, obwohl Yannick Paul gesagt hat, er hätte schon am ersten Tag ein bisschen Sushi gegessen. Das hat ihm gut gefallen oder ist ihm gut bekommen, weil danach hat er eigentlich besser gespielt. Ich glaube, am zweiten Abend hat er dann angefangen, auf Steak zu wechseln, wie er da im Interview sagte, das ist dann nicht mehr so gut bekommen, weil dann wurden die Runden sukzessive ein wenig schlechter. Erzählt, wie habt ihr ein bisschen das mitverfolgen können in Japan? Es war ja immer sehr zuschauerfreundlich, also morgens die Übertragung bei uns, während in Japan ja dann schon langsam die Sonne untergegangen ist.
Ja, aus deutscher Sicht natürlich am Ende ein bisschen bitter, wobei nicht nur bitter. Ne? Wir haben Marcel Schneider am Ende ganz vorne, das freut mich extrem. Den habe ich ja neulich hier unten getroffen, der ist ja, sein Heimatclub ist quasi der Golfclub, in dem ich jetzt 2-3 Mal schon unterwegs war. Und also Schloss Monrepos, schöner Platz. Und Marcel Schneider hat einen dritten Platz am Ende gemacht und das ist für den ganz wichtig, weil der war bisher noch nicht so richtig gut unterwegs in der Saison und am Ende macht er 61 Plätze, glaube ich, gut und ist jetzt fast in den Top 50 drin im Race to Dubai. Ganz wichtig am Ende für die Karte und natürlich auch wichtig, wenn du ins Tourfinale rein möchtest am Ende. Es gibt da jetzt ja diesen neuen Modus mit 2 Turnieren. Wo erstmal die Top 70 reinkommen und dann am Ende die Top 50. Und deswegen freut es mich extrem für Marcel. Bitter ist es natürlich aus der Sicht von Yannick Paul, den du erwähnt hast, weil der war irgendwie die ganze Zeit vorne mit dabei. Ich hatte erst gedacht, fuck, warum habe ich Yannick nicht in mein Fantasy-Team genommen? Und dann war ich am Ende froh, dass ich ihn nicht genommen habe, sondern Sebastian Söderberg als Captain auch. Ich glaube, der ist Zweiter geworden, genau. Aus deutscher Sicht natürlich auch wieder ein paar Jungs am Cut gescheitert. Freddy leider auch am Cut gescheitert, nachdem er am ersten Tag eine super Aufholjagd noch gestartet hat. Aber ja, es ist ein bisschen schade eigentlich, also nur Marcel, der wirklich vorne mit dabei war.
Ja, und ich sag mal, bei Marcel natürlich auch gut, darf man eins nicht vergessen, so eine Reise nach Japan, die kostet ja auch was. Also 100.000 Euro, knapp 100.000 Euro hat er eingesackt für den geteilten Dritten. Das ist schon mal eine Hausnummer, mit der man sehr, sehr gut umgehen kann. Bei Yannick war es ja wirklich letzte Runde, mein Gott, im Führungsflight. Im Führungsflight, da habe ich gedacht, das stachelt ihn noch umso mehr an, aber nee, auch der Freund von Sven, ne, Hao Tong Li, war ja auch mit dem Führungsflight, haben aber beide nicht so performt, also Hao Tong noch ein bisschen besser als Yannick, aber Yannick mit einer 76 am letzten Tag hat er sich dann mal so richtig rausgeschossen, also das war schade, sehr schade, aber gut, was soll's, so ist nun mal das Leben und das Schöne ist ja, dass ein Lokalmatador gewonnen hat, der Japaner gewinnt in Japan, also ich glaube für die japanischen Fans, mehr geht da kaum. Und als nächstes. Ja,
das finde ich immer cool. Das finde ich immer cool, wenn ein Lokalmatador gewinnt. Ich meine, das wäre letztes Jahr für die European Open cool gewesen, wenn Max Kiefer oder Marcel Sieben gewonnen hätte. Und das ist doch cool. Zwischenzeitlich waren, glaube ich, von den 5 geteilten Ersten waren 4 Japaner am zweiten oder dritten Tag. Das ist doch geil, wenn da deine Lokalmatadoren vorne mitspielen, weil das ist ja das, wofür die Fans eigentlich kommen.
Das bringt uns natürlich auf die European Open, 30. Mai bis 2. Juni in Norddeutschland, in der Nähe von Hamburg, auf der Anlage Green Eagle, europeanopen.golf. Das ist die Internetseite, könnt ihr jederzeit natürlich raufgehen und auch schon Tickets bestellen, könnt ihr euch anschauen, wie das Ganze so aussehen wird. Und da sind natürlich alle Lokalmatadoren vor Ort. Also das wird mit Sicherheit, also ich glaube, das wird laut, das wird lustig, das wird Hamburger wettermäßig sonnig. Und vor allen Dingen sehr, sehr viel Spaß bereiten. Und wir sind mit unserem Morning Briefing als Podcast dann auch jeden Tag dabei. Also könnt ihr euch schon notieren, wenn ihr auf die Anlage fahrt, morgens das Morning Briefing von Grün und Saftig hören, dann seid ihr immer up to date, wie denn so der Tag so auf der Runde wohl werden wird. Ja, Anna, ja. Die Ladies, die haben auch gut abgeschnitten, muss ich sagen. Also gerade ja, LPGA-Tour, da war ordentlich was los.
Ja, also die Deutschen haben halt wirklich richtig gut abgeschnitten bei der LPGA-Tour. Also Esther Henseleit wieder ganz oben mit dabei. Top 10 nochmal auf dem 8. Platz, jetzt mit 3 unter Par. Dann Aline Krauter auch auf dem Top 20 geteilten 13. Platz. Und Alexandra Försterling diesmal auf dem geteilten 61. Platz. Aber sie hat auch dieses Mal tatsächlich wirklich mit einer Erkältung gekämpft. Und dafür finde ich den 61. Platz auch schon wirklich top. Also viele Deutsche haben da tatsächlich den Cut geschafft und das ist eine große Leistung. Und auf der LET-Tour war es tatsächlich auch bis zum 3. Tag ziemlich gut. Leider hat dann Caro Kaufmann kommt ja auch aus Köln. Wir haben echt oft oder haben immer im NRW-Kader zusammengespielt. Und deswegen hat mich das super gefreut, dass Caro echt oben mit dabei war. Aber leider hat sie dann an den letzten 2 Löchern ein bisschen gezittert und dann Quadro Bogey auf einem Par 3, also 7 auf einem Par 3 gespielt und dann nochmal ein Bogey zum Abschluss. Aber kann passieren, ist Golf und sie weiß, dass sie es kann und beim nächsten Turnier wird es dann bestimmt nochmal besser.
Wir gehen mal eine Etage tiefer. Challenge Tour hast du auch sehr aufmerksam mitverfolgt. Ich finde das immer ganz interessant zu sehen, wer von den DP World Tour Spielern da dran teilnimmt. Also Nikolai von Dellingshausen, sonst ja fest etabliert auf der DP World Tour, versucht einfach dran zu bleiben, Turnierpraxis zu erhalten, hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten jetzt auch mitgespielt. Also mein Gefühl ist, er stabilisiert sich irgendwie, wenn man das so sagen kann. Das ist immer so das, was ich so lese bei Instagram, wenn er seine Runde erzählt, er relativ freizügig offen über seine Leistungen. Ja. Also er ist eigentlich ganz gut drauf im Grunde.
Ja, also er hat die letzten Starts ja auch wirklich gut immer absolviert, immer den Cut geschafft und jetzt mit einem geteilten 16. Platz und einer 7 unter auf dem langen Platz. Also Max hat mir auch ein bisschen erzählt, wie schwer der Platz tatsächlich ist. Ist schon gar nicht so eine schlechte Leistung, würde ich sagen.
Ja, und ins Feld ist er dann einfach in Japan ist er gar nicht ins Feld reingekommen. Das ist ja das Problem bei seiner Kategorie. Kommt er in den Turniere meistens nicht rein oder schwer nur rein? Hoffen wir, dass das in Europa besser wird. Auf jeden Fall hält er sich die Turnierpraxis oben. Auf der PGA-Tour wurde ja mehr gefeiert als gespielt. Also nein, es wurde natürlich auch gespielt. Ist ja logisch. Zürich Classic, das ist ja so ein Vierer-Wettbewerb. Finde ich total spannend, weil da sieht man dann auch mal Jungs zusammenspielen, von denen man es gar nicht so gedacht hätte, Also Schaufele und Cantelay, ja, okay, kann man schon mal sagen, aber trotzdem, ich hätte nie gedacht, dass mit Cantelay die Leute so spielen, aber dann kommt wieder das Thema mit der Mütze, was ja beim Ryder Cup mit Cantelay irgendwie mal ein Thema war und Schaufele hatte ihn da auch verteidigt, dann haben die sich zusammengetan, das kann man alles, also da ging es um Geld damals für den Ryder Cup und deswegen hat man gedacht, Cantelay würde deswegen keine Kappe tragen, weil er nicht bezahlt werden würde, Julius, Party stand aber absolut im Vordergrund.
Ja. Also erstmal, ich finde es witzig, was du sagst. Natürlich, Schaufele und Cantlay sind Best Buddies, dass die zusammenspielen, eigentlich klar. Aber dann hast du auch diese Brüderpärchen, Nikolai Höllgaard und Rasmus Höllgaard, fand ich extrem cool, auch wenn die leider am Cut gescheitert sind. Aber am Ende, du sagst es, steht die Party im Vordergrund, weil Rory McIlroy und Shane Lowry holen das Ding nach Hause. Auch ein sehr geiles Duo, schon seit Ewigkeiten Freunde. Und ich glaube, dass die zusammenspielen, hat sich irgendwie im Herbst bei einem Lunch ergeben, bei dem sie beide ein bisschen besoffen waren, haben sie erzählt. Irgendwie, da haben sie sich, glaube ich, ein paar Bierchen reingestellt und dann haben sie sich gegenseitig gefragt, ey, wollen wir zusammenspielen? Ja, ja, lass mal machen. Und hat funktioniert, weil am Ende gewinnen sie im Playoff die Zürich Classic. Und ich finde es cool, dass es so einen Wettbewerb zwischendurch mal gibt, um mal so ein bisschen in Ryder Cup-Form, sage ich, schon wieder zu kommen. Weil es gibt ja kaum Teamwettbewerbe im Profigolf dann mehr. Und deswegen finde ich das extrem witzig. Das kann auch ein sehr, sehr geiles Duo sein für den Ryder Cup, ehrlicherweise, aus Shane Lowry und Rory McIlroy. Shane ist der emotionale Leader Nummer 1 in der Truppe. Und Rory, wenn der natürlich performt, ist der so gut wie unschlagbar. Letztes Jahr schon, bester Spieler beim Ryder Cup. Und ja, am Ende feiern sie mit Mikro auf der Bühne, singt Rory extrem schief, trifft keinen Ton, aber richtig schön laut, Don't Stop Believing mit einem Getränk in der Hand und alle feiern, das war sehr, sehr geil. Das war auch mein Top der Woche, so viel kann ich schon mal sagen, das war sehr, sehr witzig.
Ja, Top und Flops der Woche, können wir ja mal drüber sprechen. Also dein Top der Woche sind Shane Lowry und Rory beim Singen. Hast du auch einen Flop, den du erlebt hast?
Ja, also ich finde, Flop zu sagen, ist ein bisschen fies in der Hinsicht, aber wenn du Esther Henseleit nimmst und Yannick Paul, die beide so ein bisschen am Finaltag verkacken, ehrlicherweise, weil Esther ist zwar Achte geworden, da sagst du hinterher, wow, okay, auf der LPGA Top 10 ne, kannst du nicht wirklich von verkacken sprechen, aber wenn
das
du wenn du drei über am letzten Tag spielst, als einzige von denen, die da vorne ist, sag, wenn sie nur Level Paar spielt, wird sie Dritte, spielt sie irgendwie zwei unter, ist sie Zweite. Ganz vorne wäre es echt schwierig gewesen, aber da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Und ich meine, sie ist so auch schon, ich glaube, jetzt die 6. oder 7. beste Deutsche im Saisonranking, nicht beste Deutsche, 6. oder 7. beste Europäerin im Saisonranking. Also in Richtung Solheim Cup zeigt sie echt Woche für Woche, warum sie da auch reingehört in das Team.
Anna, wie sieht's aus bei dir mit Top und Flop?
Oh, mein Top, ich habe ein persönliches Top diese Woche.
Oh, dürfen wir gratulieren, schön.
Nee, ja, ich fliege heute nach Berlin zurück und dann sehe ich Max wieder. Das ist mein Top natürlich.
Oh. Max Schmidt, Profigolfer, ja. Ne, mit dem du zusammen bist. Ja,
richtig, genau. Den habe ich jetzt auch schon einen Monat nicht gesehen. Also wird das eine tolle Reunion. Aber mein Flop die Woche tatsächlich auf der LIV Golf Tour. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Aber Bryson DeChambeau hat da irgendwie so eine Wette mit irgendeinem Zuschauer gemacht. Das fand ich so witzig. Der wollte dann irgendwie, wenn er den Putt nicht locht, seine Socke haben. Und dann hat er tatsächlich den Putt nicht gelocht und dann musste er seine Socke dem Zuschauer geben. Das fand ich total witzig. Und natürlich, ja, super Flop der Woche.
Flop? Ich meine, ist doch eigentlich super.
Also Top und ein Flop. Aber für ihn ist es schon ein Flop, weil er muss dann natürlich barfuß irgendwie weiterlaufen. Ne?
Stell dir mal vor, du musst die durchgeschwitzte Socke von Bryson DeChambeau dann tragen. Das kann ja auch ein bisschen...
Das ist ein Top für jeden, der einen Fußfetisch hat, aber Flop für den, der ohne Socken weiterspielen muss, genau.
Ja, der Typ hat jetzt großen Erfolg bei OnlyFans, also das kann ich mir gut vorstellen, dass er da Kasse machen wird, auf jeden Fall. Flop finde ich tatsächlich, setze ich auch an bei der Liv-Tour, weil ich habe so irgendwie das Gefühl, Liv-Tour findet zwar statt, aber irgendwie findet sie nicht in unserer Bewusstsein statt. Also irgendwie, da passiert im Moment wenig. Ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, da müsste jetzt langsam mal mehr passieren mit dem ganzen Zusammenschluss und mit den Spielern hin und her. Irgendwie ist es da so ruhig. es ist ein bisschen schade, finde ich, weil ich wünschte mir da, dass ich da endlich mal eine Entscheidung gebe. Vielleicht können wir im nächsten Podcast das mal genauer analysieren, wenn wir mal ein paar Recherchen machen, Julius, und mal schauen, was wir da bis zum nächsten Podcast alles auf die Beine stellen, in welche Richtung sich das entwickelt.
Auf jeden Fall, aber ey, es muss noch erwähnt bleiben, ich glaube, das war Martin Keimers bestes Liftgolf-Finish, seit er das spielt. Er ist 14., geteilter 14. geworden. Nimmst du halt so viel Geld mit wie bei der DP World Tour, wenn du Zweiter wirst oder wenn du das Turnier gewinnst. Kann man auch mal machen. Aber ja, lass uns im nächsten Podcast gerne darüber sprechen, wo bewegt sich das eigentlich alles hin. Ich habe da in unserer letzten Ausgabe jetzt einen Kommentar drüber geschrieben, dass da eigentlich ja wirklich gar keiner mehr durchsteigt, diese ganzen Verhandlungen, selbst die Spieler nicht mehr. Guckt euch das gerne mal an. Ansonsten können wir natürlich empfehlen, guckt euch zumindest die ersten beiden Folgen der Netflix-Serie Full Swing an, weil da geht es eigentlich auch nur um die Thematik. Und sehr spannend.
Ja, wichtig, wenn man da reingehen möchte, dann muss man natürlich auch von der zweiten Session, Full Swing, muss man auch die Folge mit Rory sehen, wie Rory da im Grunde irgendwie auch verarscht wurde ein bisschen, weil er war sehr mit dem Commissioner sehr zusammen und dann am Ende haben sie dann doch verhandelt und er so, was habe ich hier eigentlich die ganze Zeit gemacht, und plötzlich verhandeln, treffen die sich hinter der Tür, das ist schon interessant. Mein Top der Woche, absolut Top der Woche, ist Bernhard Langer. Ganz ehrlich, der Altmeister, wenn es so immer so klassisch heißt, aber Bernhard Langer ist gar kein Altmeister. Bernhard Langer ist ein Gentleman, ist ein Champion und ist ein Meister im Zurückkommen, muss ich ehrlich sagen. Social Media habe ich gesehen, er schlägt schon Drives und er kommt diese Woche, also wir zeichnen jetzt gerade am Montagvormittag, zeichnen wir auf am 29. April. Und er kommt diese Woche zurück auf die Champions Tour, ist dabei bei der Insperity Invitational. Das sind, ich weiß gar nicht, gefühlt nur Stunden nach seiner Achillessehnenverletzung hat er sich wieder zurückgearbeitet. Also da muss ich wirklich sagen, mega, werden wir natürlich im nächsten Podcast auch beleuchten, wie er denn bei der Insperity aufgetreten ist. Und
das ist halt auch, um ehrlich zu sein, ein geiler Pluspunkt beim Golfsport, dass du relativ schnell, es sei denn, du hast natürlich so eine Rückenverletzung oder irgendwas, was dich wirklich extrem in deinem Schwung behindert, aber wenn du so eine Verletzung hast, kannst du echt relativ schnell, sogar in dem Alter, wieder zurückkommen. Also wenn du Fußballprofi bist oder Tennisspieler oder so und reißt dir die Achillessehne, bist du mindestens mal ein halbes Jahr raus. Ja. Und wenn ein Ende 60-Jähriger nach zwei, drei Monaten wieder zurückkommt und spielen kann, Wahnsinn.
Ja, wobei, ich sag mal, da hast du auch Belastung auf dem Bein. Also, na klar, nicht so wie beim Fußball, klar, logischerweise. Ne? Aber wir haben auch jüngere Spieler wie Martin Keimer, die haben eine Handgelenksverletzung gehabt und da ging im Grunde gar nichts mehr. Bis die große Schatulle von der Lift-Tour aufgemacht wurde, dann ging es wieder so ein bisschen. Also, das wäre jetzt sehr gehässig formuliert, aber kann man ja einfach mal so sacken lassen.
Grün und saftig, der Golf in Style Podcast.
Wir hatten euch ja angekündigt, wir würden heute mal ganz tief reingehen in das, was eigentlich so eine Profisaison kostet. Was das bedeutet, als junge Frau, als junger Mann da einzusteigen und den Traum wirklich zu machen. Und deswegen begrüßen wir an dieser Stelle ganz herzlich Kimberley Sommer aus der Nähe von Oldenburg, die gerne Kimi genannt wird, oder? Liebe Kimi, moin.
Genau, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Kimberley, erzähl doch einfach mal, die Story von dir klingt auf den ersten Blick sehr dramatisch. Medizinstudium, sie gibt es auf und will Golfprofi werden. Okay, das kann man so sagen, aber vor dem Medizinstudium, da hast du auch schon einiges geleistet. Erzähl mal, was du alles gemacht hast.
Ich habe 2015 Abitur gemacht, bin dann Gesundheits- und Krankenpflegerin geworden, also habe eine Ausbildung gemacht. Bin dann noch nebenberuflich Ernährungsberaterin geworden, habe ein bisschen als OP-Schwester gearbeitet und dann erst ins Medizinstudium gegangen.
So, genau. Und nebenbei hast du immer Golf gespielt. Wie stark waren deine Ambitionen beim Golf? Wie erfolgreich warst du da? Hast du in der Mannschaft gespielt? Wie sah das aus?
Ich habe recht spät angefangen mit dem Golfen, also erst mit 13 und habe dann eigentlich von Anfang an in der Damenmannschaft gespielt, in der Jugendmannschaft, war auch mit der Mädchenmannschaft mal bei den deutschen Meisterschaften dabei. Hatte aber Profigolf nie so richtig realistisch auf dem Schirm, weil ich halt gedacht, okay, ich war nie im Kader. Ich habe spät angefangen, wie erzählt auch schon, und habe dann eben gesagt, okay, ich werde immer eine gute Amateurgolferin bleiben, aber so Profisport ist unrealistisch. Mach mal lieber was Vernünftiges, in Anführungszeichen. Und dann habe ich dann aber irgendwann gedacht, aber eigentlich wäre es schon cool, das zumindest auszuprobieren. Und eigentlich habe ich genug Potenzial, also machen wir das jetzt einfach mal.
Wie hat deine Familie darauf reagiert oder wie ist diese Entscheidung getroffen worden? Ich kann mir vorstellen,
Ich glaube, erst mal ein bisschen geschockt, weil ich ja nun mal auch 7 Jahre auf einen Studienplatz gewartet habe. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann war sie aber auch voll dabei. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mein Physikum erstmal noch zu Ende mache, beziehungsweise wollte ich auch selber. Und dann bin ich danach erst Profi geworden.
Jetzt kann es natürlich sein, dass man gerade so als Eltern erstmal sagt, so, pass auf Mädchen, Kimi, das kostet aber ganz schön Geld. Und bevor wir jetzt über die einzelnen finanziellen Details mal sprechen, jetzt hattest du ein paar Rücklagen, jetzt kommt aber noch dazu, du bist ja vollkommen raus. Das heißt, du konzentrierst dich vollkommen aufs Golfspielen. Da sind ja nicht nur die Turniere, sondern da ist ja dann auch Physio, da ist Fitness, gehört dazu. Und vor allen Dingen auch, wenn du nicht auf Turnieren bist, wo eine Möglichkeit zum Geld einspielen besteht, du musst Training haben, das muss auch bezahlt werden. Das ist schon, hast du dir da irgendwie auch so eine Art Limit gesetzt, in welchem Rahmen, zeitlichen Rahmen du das schaffen willst, beziehungsweise auch schaffen musst?
Also ich habe am Anfang habe ich mal gesagt, ich will das irgendwie innerhalb von 3 Jahren auf die LET schaffen. Habe dann aber auch gemerkt, okay, innerhalb von 3 Jahren das da hochschaffen, wenn man nie im Kader war, nicht am College war, ist halt recht knapp bemessen. Von daher habe ich jetzt aktuell eigentlich nicht so einen zeitlichen Plan und gucke so ein bisschen, wie lange es finanziell einfach geht.
Und wie funktioniert dieses auf die LET, also auf die Ladies European Tour? Wie funktioniert das? Welches sind da die einzelnen Stufen?
Also ich spiele jetzt auf der LET Access Series, so wie Anna auch. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, dass man sich halt über die Access Series direkt qualifiziert. Das sind jetzt, letztes Jahr waren es die Top 6 der Order of Merit, jetzt die Top 7 geworden. Oder halt über die Q-School am Ende des Jahres. Da kommen dann die Top 20, wenn ich richtig liege, dann auf die LET.
Wie viele Spielerinnen spielen auf der LET Access?
Oh, ich glaube, also jedes Mal dabei sind es, glaube ich, 160. Aber registriert bei der Tour sind bestimmt 300.
Okay, das ist natürlich 7 von 300.
Ja.
Das ist, und die können ja irgendwie, hat man so das Gefühl, alle Golf spielen. Ne?
Ja.
Wie sind deine ersten Erfahrungen jetzt?
Ich habe es am Anfang ein bisschen unterschätzt, wie anders Tourplätze sind im Vergleich zu normalen Clubplätzen. Da musste ich so ein bisschen reinwachsen, so ein bisschen gucken, was ich in meinem Spiel nochmal verändern muss. Ich muss zum Beispiel ein ganzes Stück länger werden, weil ich eigentlich galt immer im Club so als Longhitterin.
Ja, erzähl mal, wie sind denn die Plätze auf der Tour? Also was ist da so anders im Verhältnis zum Monatsteller?
Also erstmal die Länge, würde ich sagen. Also wir spielen meistens so Plätze, die sind zwischen 5.500 und 5.900 Meter lang. Die Grüns sind deutlich schneller. Also wir spielen meistens so auf ungefähr 10 Stimpmeter, manchmal auch 11 bis 12, wenn es so runter nach Spanien geht. Ich glaube, wir haben zu Hause 6. Macht dann auch mal schon einen kleinen Unterschied. Und die Atmosphäre ist halt eine ganz andere. Es ist halt ein Riesenunterschied, ob du da jetzt für den Monatsteller spielst und da irgendwie einen Gutschein für einen Pro-Shop gewinnen kannst oder ob du halt weißt, okay, ich muss halt irgendwie Top 10 machen, damit ich meine Kosten wieder drin habe und vielleicht auch mal ein bisschen Geld verdient habe, damit ich das nächste Turnier wieder bezahlen kann.
Ja, wie ist dieser Druck, wenn du da am Abschlag stehst und sagst, eben es geht nicht um den Zinnbecher im Monatsteller, sondern es geht darum, dass ich auf der einen Seite Punkte sammle, um vielleicht auf der LET Fuß fassen zu können und auf der anderen Seite überhaupt auch erstmal Geld reinspielen muss, damit wir finanziell klarkommen.
Ja, hoch, ne? Also die ersten 2 Jahre habe ich mich damit mega verrückt gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin jetzt Pro, ich muss, keine Ahnung, immer den perfekten hohen Draw aufs Fairway spielen und meine Eisen müssen mindestens so gut sein wie die von Rory McIlroy und wenn ich nicht jeden Schlag aufs Grün irgendwie einen Meter an die Fahne spiele, dann wird es ja sowieso nicht reichen. Davon bin ich jetzt dank Mentaltraining sehr gut weggekommen und konzentriere mich jetzt einfach immer nur noch auf den nächsten Schlag, den ich halt machen muss und auch fokussiere mich halt auf die Dinge, die ich beeinflussen kann, weil wo die Cut-Grenze nachher ist oder wie weit unter Par der Erstplatzierte ist oder die Erstplatzierte, kann ich halt gar nicht beeinflussen.
Kannst du uns denn mal so einen Überblick geben, was du so für Kosten hast? Das wird ja vielleicht von Monat zu Monat unterschiedlich sein, aber so im Durchschnitt, da kommt ja auch Caddy, Trainer und sowas, kommt ja alles mit dazu.
Caddy tatsächlich nicht. Caddy ist zu teuer, Das gibt es auf der Access Series nicht. Caddy kostet halt so 1.000 bis 1.500 Euro pro Turnier, wenn man sich einen Caddy engagiert, einen professionellen.
Ja, vor allem, weil ein Caddy ja auch nicht nur dazu da ist, seine Tasche zu tragen, ne? Also im Optimalfall hast du ja, ich meine, jeder Spieler, jede Spielerin braucht was anderes an der Tasche, aber viele erhoffen sich ja auch, sage ich mal, so eine mentale Unterstützung. Viele haben ja auch einen Freund, eine Freundin an der Tasche, die dann irgendwie ein bisschen Ruhe geben können oder die dir, weil sie selber gute Golfer sind, auch sagen können, okay, was ist hier sinnvoll und wo kommt der Wind, damit du nicht alles selber machen musst an der Tasche. Ist das irgendwie was bräuchtest du an der Tasche? Bräuchtest du eher jemanden, der dich mental unterstützt oder jemanden, der sagt, ich bin hochprofessioneller Golfspieler und sagt dir genau, mit welcher Flugkurve du wo welchen Ball hinspielen musst?
Wenn es mal einen Tag mit dem Schwung nicht so richtig läuft, dann ist es natürlich schön, jemanden dabei zu haben, der so sagt, ja komm, alles gut, hau da jetzt irgendwie den Ball hin und fertig. Und der dann auch vielleicht mal sagen kann, okay, aus der Lage, nee, lass mal das Holz 3 stecken, nimm mal ein Eisen 4 lieber. Ist ja auch manchmal ganz praktisch. Aber sonst habe ich auch einfach jemanden gerne dabei, der halt für einen da ist und einen auch irgendwie anfeuert. Das ist irgendwie manchmal ganz viel. Also ich war jetzt in Frankreich vor 3 Wochen, habe da ein Turnier gespielt in Terre Blanche und habe mit 2 Französinnen gespielt. Und wir hatten halt, ich glaube, 5 Leute, die mitgelaufen sind und 3 Vorcaddies. Und bei den anderen beiden Mädels wurde halt immer geguckt, wo die Bälle sind. Bei mir hat halt keiner geguckt, wo mein Ball abgeblieben ist. Und das war auf so einem hügeligen Platz dann irgendwie doch so ein bisschen, ja okay, mal gucken, ob der jetzt hinter der Kuppe dann irgendwo da liegt oder halt nicht.
Wir waren bei den Kosten stehen geblieben.
Ja, variiert natürlich von Monat zu Monat. Pro Turnierwoche rechne ich immer grob mit 1000 Euro. Kommt immer ein bisschen drauf an. Die Turniere in Skandinavien sind halt generell günstiger, weil ich dann mit dem eigenen Auto anreisen kann, keinen Mietwagen brauche, keinen Flug bezahlen muss. Da spart man immer schon mal eine Menge Geld. Ansonsten, wenn es nach Spanien geht, Flugkosten im Schnitt so 400 bis 500 Euro. Unterkunft versucht man irgendwie natürlich das Günstigste da rauszuholen, sprich man teilt sich mit möglichst vielen anderen Spielerinnen irgendwie eine Unterkunft. Genau, und dann kommt natürlich Mietwagen dazu und halt, ja gut, ich meine Lebensmittel und sowas, das hat man zu Hause jetzt auch, das macht dann unterwegs eigentlich meistens nicht den Unterschied. Ja, Startgebühr ist relativ niedrig bei uns, sind 110 Euro pro Turnier auf der Access Series, das ist jetzt nicht so der große Kostenfaktor.
Aber wie viele Turniere spielt ihr auf der Access Series? Weil ich glaube, es sind nicht ganz so viele wie auf der LET zum Beispiel. Also in wie viele Turniere sind auf dem Kalender eigentlich und in wie viele kommt man dann realistisch auch rein?
Ich glaube, es sind 16 dieses Jahr auf dem Turnierkalender oder 15 sind es jetzt nur noch, weil noch eins abgesagt wurde. Realistisch reinkommen kommt sehr auf die Kategorie an. Also wenn man bei der Q-School den Cut gemacht hat, in den Final Qualifier gekommen ist, dann kommt man in alle rein. Wenn man den Cut nicht gemacht hat, kommt man so in 7 bis 8 Turniere rein, weiß das meistens dann 1 bis 2 Tage vor Turnierstart.
Das bedeutet, du musst sowieso eigentlich anreisen, weil wenn du nicht da bist, kannst du auch nicht reinrutschen. Weil gerade wenn irgendwie ein Turnier weiter weg ist, kannst du ja nicht einen Tag vorher sagen, ach so, fliege ich nochmal fix hin. Das ist dann ja auch keine Vorbereitung. Na gut, dann kommen natürlich die Kosten. Dann hast du natürlich hohe Fixkosten, weil du sowieso hingereist bist. Also man kann dann schon mit 10.000, mindestens wenn man 10 Turniere spielt, ungefähr im Jahr rechnen. Was kommt nochmal drauf für, du sagst, arbeitest zum Beispiel mit einem Mentalcoach, du hast einen Trainer, einen Swingcoach, wie auch immer. Was kommt nochmal so für Kosten drauf, die nicht während des Turniers anfallen, aber halt über eine Saison anfallen?
Da kommt drauf an, wie man sich's gestaltet. Ne? Es gibt Leute, die nehmen viel Trainings, die Leute, die nehmen nicht so viel Training. Ich sehe meinen Trainer eigentlich immer mindestens einmal pro Woche, wenn ich zu Hause bin. Meistens muss eine Stunde reichen, weil mehr ist mit Budget dann monatlich einfach nicht drin. Dann habe ich noch einen Kurzspieltrainer in Düsseldorf, den Ian Holloway. Den sehe ich alle 2, 3 Monate mal, fahre dann dafür 3, 4 Stunden hin. Im Fitnessstudio habe ich den großen Vorteil, dass mich da ein Clubmitglied, der auch Physiotherapeut und Fitnesstrainer ist, unterstützt und ich dann bei ihm kostenlos trainieren darf. So, da spare ich dann halt schon mal ein bisschen Geld. Und Mentaltrainerin macht sie tatsächlich auch so, das muss ich auch nicht bezahlen.
Und im Endeffekt ist ja die Frage, was kannst du gewinnen? Das ist ja, um das gegenzurechnen.
Bei uns gibt es für einen Sieg so 6.000 bis 7.000 Euro. Wenn man den Cut macht und Letztplatzierte dann nach dem Cut wird, kriegt man noch 200 Euro. Gehen natürlich dann noch Steuern von runter, weil immer, wenn man im Ausland Geld verdient über die Tour, muss man dann nochmal so zwischen 12% und 20% Steuern in dem Land abgeben.
Also ich glaube, es ist doch irgendwie so, dass wenn man die Fixkosten irgendwie decken möchte, dann muss man echt jedes Turnier irgendwie 15. werden oder so. So ungefähr ist es.
Na gut, auf der anderen Seite, wenn man natürlich auf die LET-Tour will, dann muss man das natürlich auch machen, logischerweise. Ne? Da muss natürlich der Ansporn auch sein, unter den Top 10 immer zu landen,
natürlich.
Um dann möglichst am Ende der Saison unter den Top 7 zu landen, um die Qualifying-School zu vermeiden. Wie finanzierst du das Ganze?
Ich habe eine ganz, ganz tolle Familie, die mich sehr viel unterstützt und da ja viel übernimmt, so an Man muss ja dazu sagen, man hat ja nicht nur die Turnier- und Reisekosten und Trainingskosten, sondern man will ja auch noch irgendwo wohnen und irgendwie essen. Und ein Auto muss man halt auch haben, weil sonst kommt man nicht zum Training. Genau. Und da unterstützt mich meine Mama ganz, ganz toll. Zum Glück. Und dann habe ich einen 450-Euro-Job. Noch bei meinen Brüdern in der Firma. Und ja, dann halt hier und da mal im Pro-Shop vielleicht ein bisschen aushelfen, um da nochmal einen Euro mehr zu verdienen. Preisgelder irgendwie mitnehmen, das wird natürlich alles wieder reinvestiert. Und dann habe ich ein paar Sponsoren, die da nochmal mit finanziell unterstützen.
Also es ist kein Leben im Luxus, wie man sich das so möglicherweise vorstellt bei Tourspielern, sondern es ist ja so langsames Rantasten an das, was irgendwie Geld bedeutet. Wie ist das eigentlich, Anna? Du spielst ja auch auf der LET Access Tour. Ist das bei dir im Grunde ähnlich gelagert?
Ja, sehr ähnlich gelagert. Ich habe tatsächlich noch eine echt gute Unterstützung von meinem Heimatclub. Die unterstützen mich da, wo es nur geht.
Also Stolperheide, ne?
Und, richtig. Und da bin ich auch wirklich, wirklich glücklich drüber. Ansonsten könnte man es halt auch nicht, also ansonsten würde es sich halt auch nicht rechnen.
Seid ihr eigentlich untereinander auch so, natürlich kann man nicht mit jedem eine Freundschaft haben, logischerweise, aber ist das eine gute Atmosphäre unter euch jungen Frauen da bei dieser Tour, also auch mit den Kolleginnen und Kollegen, nee, Kolleginnen sind es ja nur in dem Fall, aus dem Ausland, also die ausländischen Spielerinnen, ist da eine gute Atmosphäre oder ist da auch viel Konkurrenzdruck?
Ich finde, es ist eine sehr familiäre, freundschaftliche Atmosphäre. Also unter den Profis ist es total nett und entspannt und man zockt nach der Runde noch am Chipping Green einen aus oder ja, spielt irgendwie Spielchen um den Kaffee oder so. Oder während der Proberunde spielt man schon mal, wer hat die meisten Fairways getroffen? Derjenige muss dann heute Abend nicht kochen oder solche Geschichten. Also das ist schon sehr, sehr nett und die unterstützen sich, also wir Mädels unterstützen uns da schon alle sehr gegenseitig. Also es werden auch Trainingstipps ausgetauscht. Man guckt mal auf den Schwung von den anderen drauf, wenn es irgendwo hapert. Das ist schon echt sehr, sehr nett eigentlich. Eine sehr schöne Atmosphäre.
Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass wir traveln da ja auch um die Welt und sind ja die ganze Zeit irgendwie alleine. Und dann sind halt die Tourspielerinnen irgendwie so unsere zweite Familie. Man sieht sich dann da ja irgendwie jede zweite Woche oder jede Woche tatsächlich. Und das gibt einem dann ja auch so ein bisschen ja, Familiarität. Wir gönnen es auch irgendwie jemanden. Also natürlich sind wir auch alle da zum Gewinnen. Das wissen wir aber auch alle. Und dementsprechend, wenn es dann auf den Platz geht, dann geben wir auch alles und wollen auch gewinnen, aber wir gönnen es halt auch jedem. Also es ist halt einfach so, derjenige, der am besten spielt, gewinnt halt eben. So ist es.
Ja, das ist so ein bisschen so dieses Mentaltraining, was sich da tatsächlich auch offensichtlich bei euch beiden so manifestiert hat. Immer nur an den nächsten Schlag denken, auf mich gucken, weil nur ich kann mein Spiel ändern. Also ich kann nur mein Spiel ändern. Ich kann nicht bei den anderen was ändern. Das ist alles deren Angelegenheit. Also man muss bei sich selber bleiben, ne? Das ist ja auch für den Hobbygolfer im Grunde der ideale Tipp, um da vernünftig auch zu performen. Das ganze LET Access Series, also die LET Ladies European Tour, wird ja übertragen, da gibt es auch, das wird gestreamt ganz häufig. Eure Turniere werden in Zusammenfassung teilweise gezeigt, aber natürlich kann man sich auch mal Leaderboard anschauen. Erzählt mal, wo man euch sehen kann, also jetzt gerade das nächste Turnier zum Beispiel, was als nächstes ansteht.
Also wir haben ja es gibt ja diese LET-App, die kennt glaube ich jeder. Und in der linken oberen Ecke sind so drei Punkte. Und wenn man da draufklickt, kann man zwischen LET und LET Access wechseln. Und dann gibt es von der LET Access genau das gleiche wie von der LET auch. Also man kann sich die einzelnen Spielerinnen angucken, man kann sich die Leaderboards angucken, man kann sich die Scorekarten angucken. Es gibt ein paar Daten dann mit Fairway-Treffer, Grüntreffer und wie viele Putts man gebraucht hat, wie viele Bunker man getroffen hat und solche Geschichten. Ja, und dann ist es im Grunde genommen genauso aufgebaut, weil er halt schon die gleiche Tour letzten Endes hintersteckt.
Also dann natürlich als Favorit mit dem Sternzeichen, vorne links Kennzeichen, Kimberly Sommer und Anna Diedrichs, damit ihr da auf jeden Fall immer top informiert seid. Kimberly, danke, dass du uns da ein paar Einblicke geliefert hast. Anna natürlich genauso, also weil ihr seid ja, ja da, wie wir schon gehört haben, eine Familie im Endeffekt, die zwei Schwestern auf der LET Access Tour. Ja, spannendes Thema, Julius, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich auch gerade das, was ihr eben angesprochen habt mit diesem Familiären. Ich finde, das hat Esther Henseleit mir damals auch erzählt, als ich mit ihr in Kenia gesprochen habe, als sie irgendwie von der LPGA halt rüberkam und dann ein Jahr LPGA schon mal gespielt habe. wo sie halt gesagt hat, dass es da ganz anders. Ne? Da kämpfen alle so ein bisschen für sich und auf der LET ist es halt auch ein bisschen anders und auf der LET Access dann offensichtlich auch. Was mich nochmal interessieren würde, ist das teilweise auch vielleicht ein Nachteil, dass es so familiär ist? Weil familiär ist natürlich schön, man fühlt sich wohl, alles ist super, aber im nächsten Moment ist es ja, so hart es klingt, sind das dann ja auch eigentlich die Konkurrentinnen, die man versucht auszustechen auf dem Weg zur Naturkarte. Ist es da vielleicht sogar ein Nachteil, dass man sich mit denen zu gut versteht, mit den Mädels, dass man vielleicht teilweise gar nicht genug Ehrgeiz entwickeln kann, die zu schlagen, oder ist das kein Problem?
Also ich würde jetzt einfach mal sagen, es kommt natürlich auch auf die Person drauf an. Also bei mir, ich kann es eigentlich ganz gut unterscheiden. Also ich finde es super, dass wir uns alle so super verstehen, aber sobald wir halt auf dem Platz sind, ist es halt wirklich ein Fight. Und so sollte es eigentlich auch bleiben und sein, weil letztendlich willst du ja gewinnen und so ist es. Aber man muss ja auch nicht unsportlich sein. Also ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine? Man muss ja nicht irgendwie dann dem anderen das nicht gönnen, wenn der ein Birdie macht oder dann das Turnier gewinnt. Also es ist ja, der Beste gewinnt halt eben, so ist es.
Ihr beide, was mich auch noch interessiert, ist, ihr beide als Spielerinnen, die ja noch relativ am Anfang stehen, noch auf der LET Access unterwegs sind, aber halt das Ziel haben, auf die LET zu kommen, holt ihr euch auch Tipps von den deutschen Spielerinnen, die es schon geschafft haben? Also halt von Spielern wie Alex Försterling oder anderen Deutschen, die auf der LET unterwegs sind und die halt wirklich ja, den Sprung geschafft haben?
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest, ich sag mal, die Spielerinnen, die man persönlich irgendwie schon kennengelernt hat. Also jetzt Esther Henseler zum Beispiel und Alex Försterling kenne ich halt persönlich nicht, aber mit Verena Ginny oder Luisa Dietrich oder Caro Kaufmann, die habe ich halt auf der Access schon kennengelernt, die haben ja auch schon ein bisschen mehr auf der LET gespielt. Mit denen schnackt man dann schon mal öfter und holt sich da mal den einen oder anderen Tipp und fragt mal, ja, wo die Unterschiede zwischen LET und LET Access dann auch nochmal sind und wie man sich da bestmöglich darauf vorbereiten kann auch und wie man auch irgendwie da den ersten Titel holen kann.
Und was sind da nochmal die Unterschiede? Ist nochmal länger der Platz, nochmal schneller die Grüns und noch mehr Zuschauer?
Ja, im Grunde genommen ist es genau das. Also Plätze sind auf der LET nochmal länger, ja, ist halt nochmal anders. Und die Reisen sind natürlich auch nochmal weiter. LET kostet auch einfach nochmal mehr, weil die eben nicht nur in Europa unterwegs sind wie die Access Series, sondern eben auch bis nach Saudi-Arabien gehen oder nach Kenia oder auch irgendwie mal Florida sind für die Aramco Series dann.
Grün und saftig, der Golf & Style Podcast.
Ja, interessante Einsichten heute in eurem Golf-Podcast Grün und Saftig. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank, Kimberley Sommer, dass du bei uns warst, dass du heute unser Gast warst im Podcast.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Anna Diedrichs, natürlich dir auch als Kollegin, logischerweise. Vielen Dank. Julius Allzeit, auch wieder mit dabei gewesen. Danke. Ja, hier nach Baumgarten. Wir sagen Tschüss und wünschen euch bis zum nächsten Mal. Gebt uns gerne ein Like, abonniert uns, sagt es weiter. Wir wollen mehr werden, wir wollen mehr Golfer werden. Wir wollen, dass am Montag mehr über Golf gesprochen wird als über Fußball. Erste Liga ist entschieden. Ja, wir brauchen Golf als gesprächswertiges Thema. Und das ist es auch, gibt es auch hier. Wir wünschen euch viele Birdies. Schönes Wetter ist jetzt, wird langsam wärmer in Deutschland. Frühling, also raus auf den Platz. Habt Spaß. Ciao. Ciao.
Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.